Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance im besonderen Papillon.
Frag deine Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo, super schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, eurem Podcast für mehr Balance in besonderen Familien. Ich bin Isa und nehme euch hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Hier geht's um Neurodivergenz, ganz klar, aber auch darum, als Mama trotz all dem Chaos und Stress die innere Balance zu behalten oder sie wiederzufinden, wie man es trotz all dem Struggle drumherum schafft, das Leben zu genießen, das Leben mit Humor zu nehmen. Aber es ist mir auch wichtig, ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste zu sprechen. Was mir auch total am Herzen liegt, ist euch zu zeigen, wir sitzen alle im selben Boot. Das ist ja auch so ein bisschen mein Slogan. Und auch wenn man das nicht sieht, ne, wenn man denkt, so man ist in seiner eigenen Bubble und niemand versteht einen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die gerade was Ähnliches durchmachen oder vielleicht sogar dasselbe. Und es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die uns weismachen wollen, dass unser Leben mit Neurodivergenz bedauernswert ist. Ne? Da kommt dann gleich so dieser typische Gesichtsausdruck, oh, ihr Armen, das ist ja tragisch, wie hart, wie schafft ihr das? Ich könnte das ja nicht. Und ich versuche in meinem Podcast so ein bisschen einen anderen Blickwinkel darauf zu geben. Die Armen sind doch vielmehr die, die keine Ahnung haben, was für ein Schatz in neurodivergenten Köpfen verborgen ist. Und der Hi Baby Podcast ist unser Ort, an dem wir uns miteinander verbinden, spüren, dass wir nicht alleine sind, Kraft tanken, gute Laune bekommen und unser Familienleben gerade mit Neurodivergenz richtig rocken. Also so, so schön, dass ihr da seid. Und bevor wir in die Q&A-Folge reinstarten und ich eure Fragen beantworte, gibt's wie immer den gemeinsamen Check-in. Oh, ich habe den heute auch so nötig. Ich habe mich gerade richtig drauf gefreut, die Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich dann den Check-in mache. Und den mache ich natürlich genauso, wie hoffentlich ihr auch. Und ich freue mich jedes Mal auf diesen Check-in und bin einfach froh, dass ich das hier im Podcast jetzt ins Leben gerufen habe. Wir sind im Alltag so oft im Außen. Ne? Also wir gucken immer, wie geht's den anderen? Welche To-Dos sind noch nicht erledigt? Und jetzt ist kurz mal der Moment, an dem wir jede Einzelne und jeder Einzelne hier, der zuhört, mal die Energie, die überall im Außen wabert, die bei den Kindern ist, die bei den fehlenden To-Dos ist, die bei Orga-Planung, Mental Load, ja, ist einfach ein krasses Thema, finde ich. Die zieht ihr jetzt einfach mal so gedanklich, zieht ihr da überall diese Energie, die im Außen ist, zieht ihr da ab und holt die wieder zu euch. Und füllt euch selbst mit eurer Energie auf. Spürt in euch mal rein. Mal kurz auf Pause drücken. Mal kurz den Autopiloten ausschalten. In euch selbst reinhören. Was ist da gerade da bei euch? Was für Gefühle sind da? Wie geht's euch? Was ist in eurem Körper gerade los? Was für Signale sendet der euch vielleicht? Einfach mal kurz wahrnehmen. In euch reinspüren. Und euch auch für das wertschätzen, was ihr alles macht. Nicht dieses Hamsterrad von, oh, ich sollte noch das tun, ich müsste noch das tun, shit. Heute habe ich nicht richtig performt, heute war ich eine schlechte Mama, heute war ich ein schlechter Papa. Lasst das alles mal kurz beiseite sein und lobt euch stattdessen mal. Aus tiefstem Herzen, aus tiefster Zuneigung zu euch selbst, sagt ihr euch selbst einfach mal so, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Ich gebe mein Bestes jeden Tag und da können meine Kinder richtig dankbar für sein. Und wie immer gebe ich euch in Gedanken ein High Five oder eine Umarmung oder ein Schulterklopfen. Einmal auf die Schulter geklopft. Das hast du gut gemacht. Ja, was euch da gerade gut tut, das könnt ihr euch aussuchen. Ich sehe euch in eurem Struggle. Wir haben alle einen ziemlich heftigen Alltag. Das weiß ich, weil sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören. Sonst würdet ihr irgendeinen anderen Easy-Peasy-Mama-Podcast hören. Und jetzt dürft ihr noch einmal tief ausatmen. Und dann nochmal vollständig einatmen. In den Bauch. Kurz die Luft anhalten und dann alles rauslassen. Und wenn euch das gerade gut getan hat, dann macht es gerne noch ein, zwei, dreimal. Während ich euch erzähle, wie ich gerade hier im Podcast bin. Also, ich musste gerade nochmal die Aufnahme um eine Viertelstunde verschieben. Denn also bei uns war diese Woche, also die letzten zwei Wochen war kompletter Ausnahmezustand. Und deswegen nehme ich die Folge heute am Samstag auf. Samstag, der 15. Februar, einen Tag bevor sie online kommt, nicht mal einige Stunden bevor sie online kommt, weil es bei uns, ihr hört, ich bin immer noch erkältet, wir hatten eine super heftige Grippewelle hier im ganzen Landkreis eigentlich. Es gab einen Tag, da kam mein Sohn abends vom Hort nach Hause und der wird von einem Hortbus nach Hause gebracht. Und der Bus ist eigentlich immer voll mit Kindern. Wie viele Plätze haben die? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind 9 Kinder normal im Bus. Und mein Sohn war einfach der Einzige im Bus, weil alle anderen krank waren. Und das ist so gerade irgendwie eine ganz gute Beschreibung, wie es bei uns hier im Landkreis gerade aussieht. Ich habe die letzten 3 Tage konnte ich den Kinderarzt nicht erreichen, weil der eine automatische Bandansage hatte, dass sie aufgrund von Personalmangel und einer überordentlichen Belastung von einer krassen Krankheitswelle nicht mehr imstande sind, Termine auszumachen, Telefonanfragen entgegenzunehmen. Und wir haben jetzt konnten dann auch erst gestern mit unserem Sohn zum Arzt, der war jetzt auch eine ganze Woche krank. Und zwar so krank, dass er mehrmals am Tag für mehrere Stunden geschlafen hat. Ich habe das schon mal erzählt, unser Sohn ist ja auch hyperaktiv, hat ADHS. Und der ruht sich eigentlich nicht aus, wenn er krank ist. Das ist immer so ein Thema gewesen, immer so ein Problem. Das hatten wir diesmal nicht. Er war so schlapp. Er war jetzt eine Woche, wirklich komplett eine Woche down. Hatte sogar bis zu 39,9 Fieber und hat einfach 1:1 die Mama als Koregulation gebraucht. Das heißt, ich war auch krank, aber nicht ganz so krank wie er. Aber ich musste mit ihm einfach die ganze Zeit Körper an Körper liegen. Und er lag auf meinem Arm als Kissen, hat es einfach ganz dringend gebraucht, die Mama an sich zu haben, die Mama bei sich zu haben. Sobald ich aufgestanden bin, ich dachte, okay, jetzt schläft er richtig tief. Es hat ein paar Mal geklappt, aber eigentlich war immer gleich so, Mama, ich brauche dich, wo bist du? So, es war eine harte Woche und zu allem Überfluss wurde ich diesen Donnerstag in der Früh auch noch operiert. Ich hatte eine ambulante OP, einen Routineeingriff, aber den musste man jetzt schon mal um eine Woche verschieben. Ich hätte den eigentlich letzte Woche gehabt, da war ich zu krank. Da hieß es, man kann die Narkose nicht machen, also es war auch unter Vollnarkose. Hieß es, kann man nicht machen, ich bin zu krank. Erstmal auskurieren, dann kam ich nach Hause zu meinem kranken Sohn. Auskurieren war echt schwer. Dann war ich Gott froh, dass wir die OP jetzt machen konnten. Aber so bin ich jetzt gerade in diesem Podcast. Ich habe jetzt gerade hier noch klar gemacht, dass ich mal kurz die Podcast-Folge aufzeichnen kann, damit irgendwas am Sonntag online geht, also morgen. Und dann haben wir ausgemacht, okay, der Mucki macht mit dem Papa Hausaufgaben. Meine Mama ist zur Unterstützung da. Es kommt.
Ja, mit Haus, wie so schnell.
Ja, das hast du gut gemacht. Oh. So, jetzt habe ich mal kurz hier auf Pause gedrückt. Jetzt kam der kleine Boy. Nach 10 Minuten Hausaufgaben machen ist er schon fertig. Hausaufgaben von einer Woche wohlgemerkt. Naja, davor musste ich jetzt erst noch hier unterbrechen die Podcast-Folge, weil ich zum Streitschlichten ins Kinderzimmer kommen musste. Zurzeit ist Hausaufgaben machen echt so ein riesen Stressfaktor. Und wenn ich mit unserem Sohn die Hausaufgaben mache, raste ich regelmäßig aus, weil das einfach, ja, weil er sich einfach ultra, ultra schlecht konzentriert. Und wenn mein Mann Hausaufgaben mit ihm machen muss, ist dasselbe. Und jetzt, genau, haben sie mich vorhin nochmal geholt. Ich soll nochmal kurz pausieren und es klappt überhaupt nicht mit den Hausaufgaben. Naja, dann haben wir da gerade noch 20 Minuten versucht, irgendwie eine gute Lösung zu finden. Und die Lösung war jetzt, er macht Hausaufgaben mit dem Papa und wenn er fertig ist, darf er hier zu mir ins Arbeitszimmer kommen und auf dem Tablet mit Kopfhörern S-Bahn-Videos schauen. Und ich habe natürlich gedacht, cool, der macht jetzt für die ganze Woche die Hausaufgaben. Ich habe bestimmt 30 Minuten hier Zeit für die Podcast-Folge. Aber wie ihr mitbekommen habt, sitzt er jetzt schon. Ich hoffe, ihr hört nicht die ganze Zeit, wie er schnieft. Der ist nämlich auch total verschnupft noch. Aber genau, er sitzt jetzt hier neben mir mit Kopfhörern und schaut ganz glücklich seine S-Bahn-Videos. Also, und ich sitze hier mit Wärmflasche, um mich gerade noch von der OP zu erholen, die ich vorgestern hatte. Ja, so war unsere Woche. Also, ich weiß auch nicht, aber also das war hardcore. Die letzten 2 Wochen waren einfach hardcore. Das war, ich weiß nicht, wir hatten selten geballt so viel Struggle. Ja, auf einmal gleichzeitig. Die kleine Mausi war krank, der Boy war krank, ich war krank, ich hatte diese OP. Mein Mann ist echt am Limit, weil der seit 2 Wochen alles versucht aufzufangen. Dann kam eben meine Mama letzte Woche, um eben da zu sein, während ich die OP habe, um so ein bisschen noch zu unterstützen. Meine Mama kam zu uns, vollkommen erkältet. Wir so, Mama, warum bist du so krank gekommen? Ja, sie wollte jetzt nicht irgendwie absagen und uns hängen lassen. Dann kam raus, sie hat Corona, also dann lag die flach, obwohl sie eigentlich zum Unterstützen kam, ich sag's euch. Aber ihr kennt das wahrscheinlich, oder? Es gibt diese Wochen und manchmal sind es nur Tage, manchmal sind es Wochen, manchmal sind es auch echt Monate. So, also ich kenne das auch, dass so 6, 8 Wochen am Stück einfach mal alles so scheiße läuft und man so richtig entgleist, so komplett als Familie entgleist. Und ich habe auch immer wieder diese Erfahrung gemacht, wenn die Mama entgleist, also wenn bei der Mama irgendwas so richtig schief läuft und die einfach mal ausfällt, und so war das jetzt bei mir die letzten 2 Wochen, dann entgleist die ganze Familie. Das ist echt so. Also an der Mama hängt so viel. Und das, obwohl mein Mann ja echt viel macht und viel auffängt und viel hier sich auch im Familienalltag engagiert und mitmacht. Der hat auch, der macht die Brotboxen für die Kinder, der hat die kleine Murmel jetzt in die Kita gebracht, der hat in der Mittagspause, ist er mit unserem Sohn zum Arzt und so weiter und so fort. Aber man merkt einfach, oder ich merke dann immer wieder, wie krass die Kinder an mir hängen und wie schwierig das dann auch, ja, da hat der kleine Boy genossen, wie schwierig das einfach ist, irgendwie alles in Harmonie zu halten, wenn man als Mama flach liegt und einfach mal ausfällt. Das ist schon echt brutal. Aber mehr dazu, zu unserem Februar, gibt's dann in der Februar-Recap-Folge. Das ist die letzte Folge im Februar. Das ist aber noch nicht nächsten Sonntag, oder? Nee, ja, doch. Das ist, ja, vielleicht mache ich das dann auch übernächsten Sonntag. Muss ich mal gucken, wie es besser passt. Da werde ich euch dann nochmal en Detail erzählen, was da genau los war bei uns. Und was sonst noch so los war. Und da gibt es nämlich auch, ja, gibt es mir immer eine Menge zu erzählen. Aber heute geht es um eure Fragen. Und ich habe unter anderem zwei Sprachnachrichten bekommen. Mit denen starte ich jetzt einfach mal direkt. Die erste Sprachnachricht.
Wann lässt du deine Kinder zu Hause, wenn sie krank sind? Unter Anführungszeichen gesetzt. Also ich meine damit, es gibt ja verschiedene Arten von Kranksein. Ne? Es gibt eine leichte Schnupfnase, ein bisschen ein Hüsteln. Würdest du da deine Kinder schon in den Kindergarten schicken oder in die Kita? Oder schickst du deine Kinder erst bei vollständiger Genesung wieder hin? Wie handhabst du das so? Oder wie ist das in deinem Umfeld so? Würde mich mal interessieren, wie das andere Eltern so handhaben, weil das ist so ein Thema, mit dem ich immer wieder mal struggle.
Ja, passt voll gut, weil es war jetzt bei uns wirklich so, dass der Mucki eine komplette Woche zu Hause war und ich habe dazu einige Learnings gehabt. Zum einen habe ich gelernt, dass ich echt auf mein Bauchgefühl vertrauen sollte. Es war schon oft der Fall, dass mein Bauchgefühl gesagt hat, nee, das Kind ist zu krank, um in die Kita zu gehen, aber es hat einfach nicht so krank gewirkt. Und die Wahrheit ist, wir hatten halt auch dann an manchen Tagen, ne, war das so, wir haben einen krass straffen Zeitplan, sowohl mein Mann als auch ich. Wenn das Kind einigermaßen irgendwie in die Kita gehen kann, dann wäre es gut, wenn es in die Kita gehen könnte oder auch Schule. Und ich habe das jedes Mal bereut, weil jedes Mal die Erzieherin oder die Lehrerin angerufen hat und meinte, hey, bitte das Kind abholen, dem Kind geht's nicht gut. Auch wenn ich dachte, ja komm, das passt schon noch. Und da habe ich auch echt ein Learning draus gezogen, dass ich da auf mein Bauchgefühl hören sollte. Also sobald sich mein Bauchgefühl regt und sagt, eigentlich passt das nicht, ne? Also ich habe dann oft so, also ich habe gedacht so, nee, eigentlich passt es nicht, aber ach komm, das passt schon. Das packen wir jetzt einfach in die Kita, weil einigermaßen fit ist es und es hat jetzt kein Fieber und so. Aber ja, ich spüre das eigentlich schon ganz gut selbst, so einfach so ein, es ist so ein Bauchgefühl. Ich höre in mich rein und denke, wie geht's meinem Kind? Ist mein Kind gesund? Und wenn dann die Antwort ist so, ja, nee, eigentlich hat es ein bisschen Schnupfen, hat es ein bisschen Husten. Bei mir ist dann eigentlich schon die Entscheidung getroffen, dass das Kind zu Hause bleibt. Denn es ist auch schon manchmal so passiert, dass das Kind dann zwar noch ein, zwei Tage in die Kita oder in die Schule geht, aber dann dafür richtig krank wird. Ne? Also ich finde schon bei den ersten Anzeichen, das mache ich jetzt auch seit einigen Monaten so, bei den ersten Anzeichen, dass es dem Kind nicht gut geht, lasse ich das Kind zu Hause. Dann ist es oft kürzer. Ne, dann wende ich oft auch so eine richtige Erkältung oder ja, eine richtige Krankheit einfach ab, indem ich präventiv das Kind einfach gleich zu Hause lasse und zwei Tage mal Ruhe wieder ins System reinbringe. Und bei unserem Sohn ist es auch so, dass ich, also das mache ich ja tatsächlich auch mit unserer Tochter schon, die ist jetzt 3. Und wenn ich da einfach mit beiden ehrlich spreche und sage, hey, also beziehungsweise die sagen das dann auch oft zu mir. Also unsere Tochter hat letzte Woche eben auch gesagt, Mama, ich bin krank, ich kann nicht in die Kita. Aber sie hat eigentlich total normal auf uns gewirkt. Ne? Sie ist ganz normal aufgestanden, hat ihre Milch getrunken, hat gespielt mit ihrem Bruder hin und her, bla bla bla, sich angezogen. Und als wir dann gemeint haben, jetzt geht's in die Kita, war sie so, nee, ich kann nicht in die Kita. Und auch da werde ich in Zukunft drauf hören, weil wir waren dann so, hä, warum sollst du nicht in die Kita gehen, dir geht's doch gut. Und dann, und sie war auch wirklich in dem Moment, sie war nicht heiß, es war eigentlich alles in Ordnung, aber sie hat es von sich aus so gesagt Und 3 Stunden später wurden wir angerufen, dass sie Fieber hat, 38,5, ne? Und wir sie abholen sollen. Und das war dann auch wieder so ein Mann, ne? Hätte ich doch mal auf mein Kind gehört. Und es ist auch wirklich beim Mucki ist es so, dass ich auch gelernt habe, also ich finde generell kleine Kinder oder auch, ja, auch bei älteren Kindern, wenn die sagen, ich fühle mich nicht gerade, ich fühle mich einfach nicht danach, in die Schule zu gehen. Es hat immer einen Grund. Und das ist eine Meinung, ich glaube, da es gibt ganz viele Eltern, die sehen das anders. Die sagen, ja, mei, da muss das Kind dann halt durch. Ja, ich hatte auch oft keine Lust, in die Schule zu gehen und so weiter und so fort. War bei mir auch so. Ich hatte auch oft keine Lust, in die Schule zu gehen. Ich wurde auch oft einfach in die Schule geschickt, ne? Es hat aber immer einen Grund und es ist nicht so, dass das Kind irgendwie einfach nur daheim hocken und glotzen will. Auch wenn es es dann vielleicht macht. Der Grund ist, da bin ich einfach überzeugt, das ist meine ganz persönliche Isa-Meinung, der Grund ist ein anderer und das Kind braucht gerade aus welchem Grund auch immer eine Pause. Und bei unserem Sohn ist es vor allem auch so, der ist dann oft echt überlastet. Und das sehen viele Leute nicht und die checken das auch einfach nicht. Aber in letzter Zeit habe ich das auch immer mehr verinnerlicht, mir zu sagen, ich bin die Expertin für mein Kind. Und ich bin tatsächlich die Expertin Nummer 1. So, sorry. Ich kenne die Kinder einen Ticken besser als der Papa. Einfach, weil der auch oft gesagt hat, so, nee, also, ne, wenn ich dann meinte, hey, Kind erscheint mir krank, kann heute nicht in die Schule oder in die Kita. Dann hat er auch oft gesagt, hä, wieso? Guck mal, ist doch einigermaßen ja ein bisschen Schnupfen, ne? Und dann habe ich oft klein beigegeben, weil ich dann auch zu ihm gesagt hätte, hey, dann jetzt müsstest du ja Kind krank nehmen. Und er dann meinte, nee, mache ich nicht. Das Kind ist nicht krank, meiner Meinung nach. Okay, habe ich das Kind in die Kita geschickt oder in die Schule, beziehungsweise wir. Und dann kam halt ein Anruf. Und das kam 3, 4, 5 Mal. Und jetzt hat es auch mein Mann verinnerlicht, dass er sagt, okay, wenn ich diesen Riecher habe, wenn ich das Gefühl habe, das Kind ist zu krank, dann bleibt es einfach zu Hause. Und das sind auch bei uns, also bei dem Mucki, ist es auch einfach oft so ein psychosomatisches Bauchweh, ne? Also diese Bauchschmerzen sind bei ihm sehr häufig und ich finde das total, ich reg mich total drüber auf, wenn Leute das nicht ernst nehmen und das weglachen, ja, ein bisschen Bauchweh, ne? Psychosomatische Bauchschmerzen sind total ernst zu nehmen. Das ist ein Schmerz, die Kinder spüren das und es hat eine Ursache. Und da muss man einfach gucken. Und bei ihm ist es oft einfach eine Überlastung des Systems. Und ich habe jetzt gemerkt, er war jetzt eine komplette Woche zu Hause. Er hat es absolut gebraucht. Er hat wirklich mehrmals am Tag mehrere Stunden geschlafen, was wir so von ihm gar nicht kennen. Vielleicht hört ihr es die ganze Zeit im Hintergrund. Er schnieft auch an einem Ohr, hat immer noch so eine Rotznase. Und ich habe gerade gemerkt, dadurch, dass er so viel geschlafen hat, hat sich in seinem System ganz viel stabilisiert. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, ne, dass Kinder oft Entwicklungssprünge machen, nachdem sie krank waren. Und warum ist das so? Das ist so traurig, aber ja, weil wenn Kinder krank sind, kann ihr System richtig runterfahren und die können tiefen entspannen, die können loslassen und die können Gelerntes verinnerlichen, die können gelernte Strukturen verankern und plötzlich, wenn sie wieder gesund sind, ist so, oh, wow, okay, das und das klappt jetzt voll gut oder das und das klappt wieder. Und das merken wir gerade bei unserem Sohn, dass er Dinge, die er jetzt für seit Anfang des Jahres, seitdem die Schule wieder losgeht, die er da nicht mehr konnte, die er eigentlich schon konnte, wo wir gemerkt haben, okay, das ist aufgrund von maximalem Stress einfach, dass die Dinge, die man als letztes Jahr gelernt hat, die können die Kinder dann oft nicht mehr, wenn sie gerade in einem totalen Stresszustand sind oder gerade wieder ganz viel Neues lernen, dann ist oft das Letzte, was man gelernt hat, fällt dann wieder so von der Tischkante runter. Und dadurch, dass er jetzt eine Woche zu Hause war und runterkommen konnte, kann er das plötzlich wieder. Und es war auch gestern einfach so krass. Wir lagen gestern Abend zusammen im Bett und haben ein Buch gelesen, Der kleine Drache Kokosnuss. Mega, mega süßes Buch. Hat er so ein Pixie-Buch von meiner Mama geschenkt bekommen. Und wir haben das zusammen gelesen. Also er und ich so ein bisschen in Kombi. Und ich war einfach so überrascht, wie gut er lesen kann. Also er ist generell richtig gut im Lesen. Aber das war habe ich auch gedacht, so wow, heftig. Ne, also vielleicht ist auch voll okay, dass er jetzt nur 10 Minuten Hausaufgaben gemacht hat, weil sein System einfach, glaube ich, jetzt in der Woche auch so viel verankert hat, dass er die Hausaufgaben vielleicht jetzt gar nicht, dass die gar nicht so relevant sind. Genau. Also so viel, so eine riesengroße Antwort zu deiner Frage, aber ich finde die Frage ultra wichtig und ich finde, man soll sich nicht so sehr vom System leiten lassen und gucken, ja, so halbkranke Kinder einfach reinschicken in die Kita, in die Schule, weil man selber arbeiten muss. Wie gesagt, ich habe das auch schon gemacht, aber es fühlt sich für mich nicht gut an und ich möchte es eigentlich nicht mehr. Und dazu möchte ich euch eigentlich auch ermuntern und ermutigen, dass wir da einfach menschlicher werden und nicht so sehr Wirtschaftsnation sind, die ja die Kinder auch einfach schon von so in so einem kleinen Alter so drillen. Und ich denke dann auch oft an mich, an meine Schulzeit oder denke mir so, hey, wie wäre es für mich jetzt gerade, wo ich so krank bin, wenn mich einfach irgendjemand in die Arbeit schicken würde, ne? Also in irgendein Großraumbüro, wo 30 andere Leute sind. Ey, Horror wäre das für mich diese Woche gewesen. Absoluter Horror. So, genau. Jetzt kommt die nächste Sprachnachricht.
Hallo, liebe Isa. Und zwar würde mich sehr interessieren, ob du aufgrund Muckis Diagnose Zukunftsängste hast. Mich beschäftigt das aktuell sehr, da ich mir hier und da mal überlege, welche Pläne wir uns für die Zukunft gemacht haben und wie viel davon wir eigentlich auf Eis legen müssen. Oft frage ich mich auch, ob unser Kind jemals ausziehen wird. Und sowas macht mir auch extrem Angst. Und ja, mir kommt immer vor, solche Aussagen werden oft als sehr egoistisch bezeichnet, sind aber meiner Meinung nach berechtigte Ängste.
Ja, auch voll das Thema, das ich total nachvollziehen kann. Und da habe ich auch eine Podcast-Folge zu geplant. Ich habe nur jetzt mal in meinen Themenplan reingeguckt und gemerkt, so, boah, ich habe voll die vielen tiefen, traurigen Themen nacheinander. Für den Jahresanfang und dachte mir so, nee, ich muss mal ein bisschen auflockern und auch mal ein paar zeichtere, lustigere, leichtere Themen wieder zwischen reinschieben, sonst wird es hier irgendwie zu tief, ne, so zu viel Tiefe, zu viel Traurigkeit und das ist ja auch nicht gut, sondern es soll ja immer so ein guter Mix sein hier im Podcast. Und deswegen könnt ihr mir übrigens auch mega gern so ein bisschen positive, schöne Mutmach-Themen reinschicken, wenn ihr da welche habt. Ich habe jetzt auch schon wieder welche im Themenplan drin, aber ich finde, das ist immer so, ja, da fehlt es mir zurzeit ein bisschen dran. Vielleicht aus aktuellem Anlass, wie es gerade so bei uns einfach läuft. Aber genau, Zukunftsängste ist ein Thema, das ich geplant habe, wirklich als komplette Folge zu machen. Weil natürlich kenne ich das. Und ich habe es ja auch immer wieder mal erwähnt, so neulich hatte mein Mann so einen Durchhänger, wo er so meinte, boah, schafft der die Schule überhaupt, ne? Kriegt der einen Schulabschluss? Packt der das? Und das, ja, oder genau dieses auch, wird er jemals alleine wohnen können? Und was mir dann hilft, ist oft wirklich so, mir selbst so eine Gedankensperre reinzumachen und mir zu sagen, hey, stopp, Isa, denk doch nicht 15 Jahre in die Zukunft, sondern bleib doch einfach mal im Hier und Jetzt und guck von letztem Jahr auf dieses Jahr. Was hat sich alles entwickelt? Was hat sich alles getan? Und wisst ihr, im Nachhinein, ich denke oft im Nachhinein drüber nach, wie viel ich von meinem Sohn verlange und wie klein er eigentlich war. Ich denke immer, er ist schon so groß und so reif, weil er in vielerlei Hinsicht sehr reif ist und sehr reif wirkt. Der wirkt oft absolut nicht wie ein Sechsjähriger, sondern wenn er redet und wenn er diskutiert und mit seinem Dickkopf wirkt er für mich mehr wie ein Zehnjähriger und hat aber trotzdem, er ist trotzdem sechs und in ganz vielen Themen ist er auch eigentlich noch jünger. Also er hat in manchen Sachen, in manchen Themen echt so eine Entwicklungsverzögerung, wo er noch kleiner ist und in vielem, aber kognitiv ist er irgendwie auch schon echt weit. Und ich habe diesen Hang dazu, viel zu viel in viel zu kurzer Zeit von ihm zu erwarten, weil er so reif wirkt. Und da dann immer, da denke ich so drüber nach und denke so, hey, boah, krass, ne? Wie ich mir Sorgen gemacht habe wegen diesem und jenem. Und er war damals einfach 4. Was wir von ihm verlangt haben, und er war 4, aber er kam uns einfach schon so reif vor. Und auch jetzt muss ich es immer wieder mir selbst sagen, so, er ist 6. Er ist ein 6 Jahre kleiner Pups. Gut, dass er nichts hört. Gut, dass er die Kopfhörer aufhat. Ja, wie er da sitzt, ne? Ich sehe ihn ja gerade hier. Er sitzt ja schräg hinter mir. Ich drehe mich gerade zu ihm um. Er wirkt einfach nicht wie 6 auf mich. So, weil wir zum Teil einfach so krasse Diskussionen haben oder ja, er so ja, oft einfach anders wirkt. Und deswegen bin ich oft dazu geneigt, viel zu viel über die Zukunft nachzudenken, die aber noch gar nicht so weit ist. Und wir hatten jetzt auch diesen Monat so eine total, ja, so eine total schlimme Nachricht aus der Familie bekommen. Da ist ein kleines Kind aus meinem familiären Umfeld, ist total schwer erkrankt. Und das sind auch so Info, also so Sachen, die einfach passieren, wenn man sowas mitkriegt, finde ich, das rückt die Realität auch nochmal in ein anderes Licht. Und ich habe mir auch gedacht, ey, über was mache ich mir eigentlich gerade Sorgen? Und dann habe ich meine Kinder angeschaut und in den Arm genommen und gedacht, boah, ich bin so dankbar dafür, dass ihr gesund seid, dass ihr gerade nicht auf der Intensivstation liegt und wir um euer Leben fürchten müssen. Scheiß auf Schule, scheiß auf Dinge wie, ja, über die ich mir ansonsten Gedanken mache und den Kopf zerbreche und mich sorge und eben Zukunftsängste habe, sondern einfach im Hier und Jetzt leben und das genießen, was wir jetzt mit unseren Kindern haben. Genau, das ist einfach so, das hilft mir oft, mich wieder ins Hier und Jetzt zurückzuversetzen, mir zu überlegen, hey, ja, auch sowas Banales wie geht's gerade den Kindern in Gaza? Und plötzlich erscheint uns das Leben hier wie ein glitzernder Einhornponyhof. So, man muss immer wieder einfach, glaube ich, die eigene Perspektive gerade rücken. Weil ich kenne das auch, dass man oft sich so einfach so ein Gedankenschloss baut, ne? Und in 10 Jahren in der Zukunft denkt, was alles überhaupt gar nicht relevant ist, ne? Also mal ganz knallhart gesagt, wer weiß, ob unser Kind in 10 Jahren lebt oder ob es einfach einen ganz tragischen Autounfall in 2 Jahren hat und stirbt. Wir wissen das nicht. Und deswegen genießen das Hier und Jetzt, was wir haben, wenn es den Kindern gut geht, wenn die gesund sind, wenn wir gesund sind. Ey, das ist ein absolutes Glück, das wir zu schätzen wissen sollten. So, jetzt habt ihr auch noch jede Menge andere Fragen reingeschickt. Die hole ich mir jetzt mal raus. Wie geht's dir mit den Neuerungen vom Podcast? Persönlich und aus unternehmerischer Sicht. Ja, persönlich geht's mir super gut damit. Es fühlt sich richtig an, es fühlt sich gut an. Ja, es fühlt sich richtig an. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe und mich getraut habe. Aus unternehmerischer Sicht, ich bin auch jemand, ich denke oft in Langzeitplänen. Und gerade ist es schon so, dass die Reichweite durch die Neuerung sich ungefähr halbiert hat. Das ist schon tatsächlich so, aber damit habe ich auch gerechnet. Es ist tatsächlich nicht so ein platter Marketing-Spruch, wenn ich am Ende der Folge sage, hey, bitte teilt den Podcast, liked den Podcast und folgt dem Podcast, weil ihr damit das Überleben sichert. Das ist, ich meine das tatsächlich total ernst, weil sich jetzt wirklich die Reichweite halbiert hat. Und das ist natürlich schon ein Thema. Und da gehe ich schon auch jetzt in unternehmerischer Sicht, ja, fahre ich jetzt einfach kleinere Kreise, muss da auch jetzt vielen Werbepartnern erstmal sagen, hey, die und die Reichweite ist nicht mehr. Und es ist aber okay so, es fühlt sich richtig an und ich habe Vertrauen, dass es sich auf lange Frist bewährt. Und ich glaube, der Podcast muss jetzt erstmal auch bekannt werden in neurodivergenten Kreisen. Das ist einfach schwierig, da bin ich immer noch auf der Suche, wie ich das hinkriege. Aber deswegen bin ich auch voll dankbar, wenn ihr irgendwie in solchen Kreisen seid oder da vielleicht auch WhatsApp-Gruppen habt und den einfach mal da rein postet oder mal eine Folge da reinschickt und sagt, hey, guck mal, das ist ein Podcast, da geht's voll um unsere Themen, da geht's um Neurodivergenz, da geht's um ADHS, um Autismus, um wie man als Eltern damit klarkommt. Das hilft mir tatsächlich richtig krass. Hast du das Familienbett jemals bereut? Fragt eine andere. Ich habe das Familienbett noch nie bereut. Ich feiere das immer noch total. Liegt aber auch daran, dass wir wirklich ein großes Schlafzimmer haben und absolut diesen Platz für das Familienbett haben. Aktuell schlafen seit einem Dreivierteljahr nur noch zwei Menschen in diesem Familienbett. Das ist unsere Tochter und im Wechsel ich und mein Mann. Weil der Mucki ein absoluter Frühaufsteher ist und er leider unsere Tochter jedes Mal aufweckt, wenn er um 5.40 Uhr wach wird. Und die kann dann auch nicht mehr schlafen und ist aber total müde. Deswegen haben wir so überlegt, okay, was können wir machen? Haben den Mucki in sein Bett ausquartiert. Es klappt aber absolut nicht, dass er da alleine schläft, sondern es schläft einer von uns beiden die ganze Nacht bei ihm aktuell. Und es ist auch in Ordnung für uns so im Moment. Und vielleicht kommt ja das Familienbett eines Tages wieder oder auch nicht. Aktuell finde ich es gut, so mega viel Platz zu haben, aber wir bräuchten es eigentlich nicht. Ne? So, es sind einfach Dinge, die passieren, die kann man nicht planen. Sondern das hatten wir zum Beispiel, an dieses Szenario hatten wir einfach nie gedacht, als wir uns das Bett geholt haben. Genau, hier hat mir eine Reihe an Fragen geschickt. Wie schafft ihr es als Paar, Zeit und Austausch zu finden, euch nicht zu verlieren? Hattet ihr immer ein Dorf um euch und Verständnis und Unterstützung? Was kann man tun, wenn man als Mama völlig erschöpft ist? Ich habe extremen Haarausfall und Schwindel. Hast du dazu SOS-Sofort-Tricks, die dir helfen? Diese Frage hat mich dazu bewegt, tatsächlich eine ganze Folge dazu zu machen. Die kommt nächsten Sonntag. Die heißt wirklich, wenn Mama nicht mehr kann, SOS-Tricks bei völliger Erschöpfung oder so. Weil das war ja auch echt mein Thema die letzten zwei Wochen und ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Deswegen, vielleicht kannst du dich noch 7 Tage gedulden. Ich glaube, 7 Tage sind da machbar. Und dann kriegst du eine ganze Folge mit SOS-Tricks und was da hilft bei völliger Erschöpfung. Ich kenne das, aber ich kann dir nur ein Schlagwort geben, das auch meine Therapeutin damals mit mir besprochen hat. Das ist das eine, annehmen. Einfach mal aufhören, dagegen anzukämpfen, weil das auch schon ganz viel Energie zieht. Und gerade wenn du komplett am Ende bist, musst du echt auf deine Energie achten. Und das heißt zum einen einfach komplette Annahme, go with the flow, ja. Sei dieses kleine Stöckchen, das einfach im Fluss schwimmt und einfach alles so annimmt, wie es kommt. Du fährst alles maximal runter. Scheiß auf den Haushalt, scheiß auf Kochen, bestell was für deine Kinder, scheiß auf Waschen. Wirklich, das ist nicht wichtig, das ist nicht relevant. Kauft euch irgendwas, geht zu Rewe, online, Edeka, was auch immer, online. Kauft dir online Lebensmittel, lasst dir das bestellen. Macht dir das Leben so easy, wie es nur irgendwie geht. Und vor allem schlafen. Schlaf, 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 weil Schlaf ist ultra wichtig. Und die ganzen Tipps dazu kriegst du dann nächsten Sonntag. Dann hat noch eine, auch geil, wie viele Quadratmeter hat eure Wohnung? Das weiß ich gar nicht. 125? Naja, da gibt es ja auch immer so, was zählt man da mit rein? Ich glaube, offiziell zählen manche die Terrasse und den Balkon oder sowas mit rein. Oder den Keller, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ungefähr sowas 120... 130, ja. Hast du Tipps für die letzten Wochen vor der Geburt von Kind 2? Oh, erstmal herzlichen Glückwunsch. Also meine Erfahrung war, es ist nicht so hart, wie man denkt, wenn das zweite Kind kommt. Aber das ist ja auch was total krass Individuelles. Mein Tipp ist, organisier dich gut. Schau, dass du so organisiert bist, dass du loslassen kannst in diesen letzten zwei Wochen, dass du genau weißt, wer was auffängt, wenn Kind 2 da ist. Ich habe vor allem den Tipp nach Geburt von Kind 2, das ist, dass du wirklich eine Woche lang liegst. Dein Beckenboden ist am Arsch, vor allem beim zweiten Kind. Und du brauchst es dass du dich komplett schonst und dass du wirklich regenerierst und nichts am Laufen hältst. Das organisierst du vorab, dass da einfach Leute da sind, die das für dich machen, dass das ganz klar abgesprochen ist, dass es auch das Kind Nummer eins weiß, was da auf es zukommt. Und dann kannst du das Wochenbett mit dem zweiten Kind hoffentlich total genießen. Da drücke ich dir ganz fest die Daumen. Wie organisiert ist euer Haushalt? Seid ihr da super strukturiert oder eher wild? Da sind wir dank meinem Mann total organisiert. Mein Mann, das haben wir auch schon in der Paarfolge Anfang Januar festgestellt, mein Mann ist eher der Autist in unserer Beziehung und ich bin die ADHSlerin. Das heißt, mein Haushalt wäre eher unorganisiert, aber mein Mann ist für die Wäsche zuständig, während der im Homeoffice sitzt. Wäscht der einfach wie ein fleißiges Lieschen. Das ist richtig krass. Der wäscht jeden Tag, wo ich sage, Alter, du musst jetzt noch gar nicht die Wäsche waschen. Die Waschmaschine ist gar nicht voll, aber er macht das, weil das ist die Struktur, die er braucht und die er hat. Das heißt, er guckt da krass. Er geht einkaufen, er macht die Wäsche. Genau, und wir haben eine Haushaltshilfe, eine Frau, die einmal die Woche kommt und für 2 Stunden bei uns WC, Bad und Küche putzt. Dann haben wir einen Saugroboter, den ich eigentlich 3-mal, 4-mal, 5-mal die Woche anmache, einfach so mal zwischendurch laufen lasse. Und ich würde sagen, wir sind da recht strukturiert. Und was uns halt krass hilft, ist unser wöchentliches Orga-Date, unser Orga-Lunch. Jeden Montag in der Mittagspause, außer einer von uns ist krank, wie die letzten 2 Wochen, setzen wir uns in der Mittagspause zusammen, gehen wir essen, gehen wir irgendwo hin und essen da so ein Mittagsmenü und haben den Kalender mit dabei und dann strukturieren und organisieren wir die Woche und wir besprechen auch, was gibt's zum Essen, wer geht wann einkaufen. Müssen wir mal wieder einen Großeinkauf mit dem Auto machen, das machen wir ganz selten. Eigentlich geht mein Mann auch jeden Tag nach der Arbeit kurz mal hier zum Supermarkt um die Ecke. Das braucht er, weil er ist im Homeoffice und es ist dann so sein Moment, wo er rausgeht, wo er mal für sich ist und wo er einkaufen kann. Das macht ihm total Spaß. Und ich habe diese Draußenzeit vor allem auch natürlich, wenn ich die kleine Murmel in die Kita bringe, wieder abhole. Das machen wir dann auch oft zu Fuß und da bin ich dann draußen und generell mit ihr am Nachmittag bin ich auch eigentlich viel draußen, wenn es geht. Und so hat er auch noch so ein bisschen seine Rausgehzeit. Wie das klingt, wie bei so einem Hund so Gassi gehen. Ja, also ist organisiert und ist auch voll wichtig. Hat uns total geholfen, da mal drüber zu sprechen und uns zu organisieren. Und manchmal denke ich so, boah, mein Mann macht so viel, boah, der macht ja den Großteil und dann fühle ich mich schlecht. Und dann sage ich mir aber wieder, hey Isa, wirklich dieser ganze Mental Load, was die Kinder betrifft, das mache alles ich. Ich weiß, wer wann Geburtstag hat, wer wann irgendwo eingeladen ist, welche Klamotten im Kleiderschrank sind, welche Klamotten zu klein sind, was man bald mal wieder kaufen muss, wann man die Kleiderschränke wieder aussortieren muss, wo was im Keller ist, welches Kind wann mal wieder Termine hat. Ich mache regelmäßig Gespräche bei unserem Sohn mit Psychologin, Lehrerin, Ergotherapeutin, was auch immer, ne? Und das alles, also dieser ganze Mental Load, ne? Jetzt war mein Mann, kleines Beispiel, diese Woche mit unserem Sohn beim Kinderarzt. Den Termin habe auch ich organisiert und habe da angerufen und gesagt, okay, da und da ist der Termin. Und dann kam mein Mann erstmal zu mir und hat gemeint, okay, was muss ich beim Kinderarzt ansprechen? Und da habe ich auch so ein bisschen im Nachhinein geschmunzelt und dachte mir, du weißt doch, was unser Sohn hat, ne? Aber das musste ich ihm dann nochmal kurz aufzählen. Und ich habe dann gesagt, er braucht eine Krankschreibung und er hat das und das und das und das und das als Symptome und so. Dann kam er vom Kinderarzt zurück und ich habe gemeint, und was ist los? Ja, aussitzen, ne? Er hat jetzt nichts, wo er Medikamente braucht, sondern einfach aussitzen. Und da habe ich gefragt, und Krankschreibung hast du mitgenommen? Oh shit, Krankschreibung habe ich vergessen. So, ja, genau. Das sind so ein bisschen die Kleinigkeiten, wo ich denke, oft haben wir Frauen so viel, 1 Million kleine Dinge im Kopf, die, also Kleinvieh macht halt auch Mist. Und ja, wenn man guckt, und man so aufschreibt, ja, mein Mann macht die komplette Wäsche, mein Mann macht fast den kompletten Einkauf. Und ganz oft deckt auch abends er den Tisch fürs Abendessen und deckt alles auf und hat dann auch die Brötchen oder so vom Bäcker gekauft. Aber warum kann er das denn alles machen? Weil ich mich komplett um die Kinder kümmere. Und das ist halt so unser Modell, das aktuell gut funktioniert. Er mag das Strukturierte, das Organisierte, und ich mag gern das andere, ne? Das Chaotische, das Kreative. Ich sitze dann mit den Kindern noch im Kinderzimmer und wir malen oder wir machen halt Hausaufgaben oder wir spielen oder ich bade die oder wie auch immer, ne? So. Und es passt halt für uns ganz gut. Was ist bisher Muckis Lieblingsfach und was mag er gar nicht? Schreibt eine von euch. Boah, also Lieblingsfach. Wenn man ihn fragt, dann hasst er die Schule komplett. Aber er kommt jeden Tag glücklich nach Hause. Das ist auch lustig. Er ist, was mag er denn wirklich? Also ich würde mal sagen, er kommt einfach gut mit Zahlen und mit Buchstaben zurecht. Er kann problemlos lesen, er kann problemlos rechnen. Das ist alles gut. Was er nicht mag, ist eben alles, was mit Motorik und mit Feinmotorik zu tun hat. Also Schreiben ist aktuell ganz, ganz schwierig und deswegen schreibt er gerade auch auf einem Tablet. Das funktioniert. Genau, aber so wirklich, so er sagt, das ist mein Lieblingsfach, das hat er jetzt noch nicht. So, letzte Frage, ein paar kann ich noch ganz schnell beantworten. Erzieht ihr die Kids eigentlich noch bilingual? Ja. Aktuell sogar wieder mehr, denn davor ist es ein bisschen eingeschlafen. Aber es ist die Aufgabe meines Mannes. Da muss mein Mann einfach ran. Und genau, machen wir aber gerade wieder mehr. Hast du noch einen anderen Job außer dem Hi Baby Podcast? Nein, habe ich nicht. Ich verdiene mein Geld hauptberuflich mit dem Hi Baby Podcast. Hatte dein Boy auch Fehldiagnosen oder war die Richtung klar? Der hatte jede Menge Fehldiagnosen. Das habe ich auch im Podcast ja alles mit. Wenn man den Podcast von Anfang bis zum Ende hört, kriegt man das alles mit. Wir hatten mal verbale Entwicklungsdyspraxie. Das ist eine Sprachentwicklungsstörung. War mal eine offizielle Diagnose für 6 Wochen oder so. Es war lange nicht klar. Uns wurde ja lange gesagt, der ist auf gar keinen Fall Autist. Weil er so gut Augenkontakt halten kann und weil er so gut Rollenspiele spielen kann. Ja, muss ich inzwischen auch drüber lächeln. Wie würdest du mit verpassten Erfahrungen fein werden? Ich fühle mich beraubt, weil ich es nie erleben werde. Verpasste Erfahrungen. Ich glaube nicht, dass du irgendwas verpasst. Ich glaube nicht, dass deine Erfahrungen weniger sind, als die andere Eltern haben. Ich glaube, sie sind nur anders. Und das darfst du für dich gerne mal, dich da mal reinfühlen und sagen, welche Erfahrungen habe ich denn, die andere nicht haben. Eine Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe durch unseren Sohn, ist, dass ich Zeit ganz anders wahrnehme. Ich habe das Gefühl, seitdem bei uns klar ist, dass unser Sohn einfach auch anders ist, nehme ich Zeit anders wahr. Wir sind so richtig aus der Zeit gefallen. Wir sind als Familie komplett aus dem Hamsterrad ausgestiegen, finde ich. Ich mache keine Mittagsdates, ich mache keine Playdates. Mein Sohn geht nicht zu 2, 3 Hobbys am Nachmittag. Wir genießen viel mehr das Sein miteinander und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Qualität für mentale Gesundheit, wo man vielleicht denkt, oh Mann, ne, ich habe die Chance verpasst, dass mein Kind irgendwie im Fußball, in der Fußballmannschaft ist oder dass mein Kind im Kinderchor singt oder was auch immer. Dafür hast du andere Sachen. Dafür hast du andere Erfahrungen gemacht. Du hast wahrscheinlich ganz, ganz viel persönliches Wachstum durch dein Kind erleben dürfen und fühl dich nicht beraubt. Ich habe das auch mal in einer Podcast-Folge erzählt. Manchmal denkt man, das kommt nie, ne? Und dann kommt es doch. Es kommt nur 2, 3, 4 Jahre später. Oder es kommt anders. So, das war meine Q&A-Folge. Ich hoffe, die hat euch Spaß gemacht und ihr konntet was für euch draus mitnehmen. Nächsten Sonntag gibt's hier, wie schon angekündigt, SOS-Tipps, um aus der Dauererschöpfung rauszukommen. Leute, wenn etwas mein Thema ist, dann das. Dafür habe ich 2,5 Jahre Therapie gemacht. Genau. Wenn ihr dazu Ideen habt, Geschichten habt, Erfahrungen habt, Tipps habt, immer her damit für den virtuellen Kaffeeklatsch. Schreibt es mir gerne auf... Oh, der kleine Mokina. Oh Mann, das arme Schätzlein. Schreibt es mir auf Instagram, isa_whoelse heiße ich da. Gerne auch als persönliche Nachricht oder per WhatsApp 0160-986-33301. Die Telefonnummer ist auch in den Shownotes. Da könnt ihr mir super gerne eine Sprachnachricht schicken oder auch einfach eine Textnachricht mit eurem Input für die nächste Folge am Sonntag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt, was ihr genießen könnt. Go with the flow. Gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.